Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Zunächst noch zwei persönliche Vorbemerkungen. Die erste ist ganz persönlich und ganz kurz. Heute vor 62 Jahren, am 1. Advent, am 3. Dezember 1961, wurde ich als 13-Jähriger in Marl in Westfalen getauft. Bin also seitdem mit Jesus und für Jesus unterwegs, schon 62 Jahre. Inzwischen könnt ihr auch ausrechnen, wie alt ich inzwischen geworden bin. Bin im Oktober auch 75 geworden. Aber das nur nebenbei. 62 Jahre Baptist und immer noch fröhlich. Ne? Das ist doch auch schön. Die zweite Vorbemerkung betrifft die Predigt. Ich wurde vor einigen Wochen eingeladen, am letzten Sonntag, am Ewigkeitssonntag in Lemgo, in einer Brüdergemeinde zu sprechen. Die gehörte früher mal auch zu unserem Bund. Und habe ich irgendwo Kontakt zu bekommen. Und habe ich gern zugesagt und habe ich gedacht, Ewigkeit, da hast du auch eine schöne Predigt. Ich habe so eine schöne Predigt, habe ich glaube ich auch schon mal gehalten, über Heimweh, Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Aber dann schrieben sie mir, nee, also die haben eine Predigtreihe, die haben übrigens sehr oft Predigtreihen, obwohl die ja da verschiedene Brüder haben, die das machen, gar keinen festen Pastor. Und ich sollte mich doch in die laufende Predigtreihe einklinken und das war eine Predigtreihe über Gemeinde, über biblische Begriffe, die es in der Bibel also über Gemeinde gibt. Tempel, Leib, Acker, Pfeiler der Gemeinde. Und ich war nun gerade dran an dem Sonntag, wo diese Predigtreihe ihren Schluss finden sollte. Gut, ich habe mich der Herausforderung gestellt. Ich wusste ja das rechtzeitig, Anfang November mich schon vorbereitet. Manchmal ist ja gut, wenn man mal auch über einen Text spricht und über Gedanken, die man nicht so immer selbst drauf hat. Und dann war ich doch selbst überrascht über meine Vorbereitung. Das ist überhaupt das Schöne, das Vorrecht, wenn man predigt, wieder sagt, Mensch, du predigst immer, du hörst gar nichts. Ich bin bei der Vorbereitung schon gesegnet. Ich bin nochmal doppelt gesegnet und beim Predigen dann nochmal. Und dann war mir also Anfang November schon klar, ich denke, Mensch, die Predigt, als ich die fertig hatte, die ist so gut, die sollte man nicht nur einmal halten. Denn der Erweckungsprediger Spörtchen, der hat mal gesagt, eine Predigt, die nicht wert ist, zweimal gehalten zu werden, die ist auch nicht wert, einmal gehalten zu werden. Also so viel bisschen als Vorbemerkung. Und ihr werdet euch vielleicht wundern über das Thema. Ich sage das auch, das hat also nichts mit den Ereignissen der letzten Woche zu tun oder so, sondern das hat mich wirklich bewegt und das Thema wurde mir vorgegeben. Ich habe die Überschrift, das Thema dann so formuliert, von der Schönheit der Gemeinde. Ihr habt richtig gehört, von der Schönheit der Gemeinde. Vorhin haben wir beim vorletzten Lied im Lobpreis gesungen, seht doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Oder die Älteren erinnern sich vielleicht noch an den schönen Choral, der eigentlich aus dem katholischen Raum kommt, der aber auch noch in all unseren aktuellen freikirchlichen Liederbüchern steht. Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Enden. Da heißt die letzte Strophe, all die Schönheit Himmels und der Erden ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir werden lieber auf Erden als du, der schönste Jesus mein. So wird mancher denken, das wäre doch ein Thema, über die Schönheit von Jesus zu sprechen, wie wir es im Lobpreis auch gesungen haben oder in diesem alten Choral, der alle Schönheit übertrifft. Aber das Thema heute Morgen heißt von der Schönheit der Gemeinde. Und ich möchte euch heute mit meiner Predigt Mut machen und daran erinnern, was Jesus in weiser Voraussicht mit Blick auf die Gemeinde gesagt hat. In Matthäus 16, Vers 18, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Klar, dass hiermit zunächst die weltweite Kirche gemeint ist, die Gemeinde Jesu in der ganzen Welt zu allen Zeiten, bis unser Herr wiederkommt. So wie es auch ein Liederdichter schon im 19. Jahrhundert formulierte, ein Lied, das übrigens auch in unserem aktuellen freikirchlichen Gesangbuch steht, von Samuel John Stone: Die Kirche steht gegründet allein auf Jesum Christ. Sie, die des großen Gottes erneute Schöpfung ist, vom Himmel kam er nieder und wählte sie zur Braut, hat sich mit seinem Blute ihr ewig angetraut. Von der Schönheit der Gemeinde, ja, ist die Gemeinde wirklich schön? Gibt es nicht so viel an der Kirche, an den Gemeinden, an der Gemeinde auszusetzen? In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung war vor einiger Zeit zu lesen: Die Spätzeit des Christentums hat begonnen. Die letzte christlich sozialisierte und kirchlich aktive Generation scheidet bald aus dem Arbeitsleben aus und stirbt in den nächsten 3 Jahrzehnten. Und dann fuhr der Journalist fort und meinte: In vielem gleiche die Kirche in Deutschland heute der späten DDR. Warum? Sieht stabil aus, aber steht kurz vorm Kollaps. Und wenn wir an die vielen Kirchenaustritte und schrumpfenden Mitgliederzahlen denken, könnte man meinen, der Journalist hat recht. Wir wissen aus den Statistiken, dass am 31. Dezember 2022 beide Kirchen zusammengenommen in Deutschland, wir haben ja bisher immer Volkskirchen oder Landeskirchen gesagt, weil es eigentlich früher so war, dass so gut wie das ganze Volk dazu gehörte, nur noch 47% der Bevölkerung ausmachen. Und allein im Jahr 2022 haben beide Kirchen, Hauptkirchen, katholisch, evangelisch, insgesamt in einem Jahr 1,3 Millionen Mitglieder verloren. Und als Freikirchen braucht man es gar nicht so groß zurückzulehnen, denn auch die Mitgliederzahlen der meisten Freikirchen, es gibt Ausnahmen, der meisten Freikirchen schrumpfen. Ich kenne eine ganze Reihe Gemeinden, die sich aufgelöst haben. Da habe ich früher gepredigt, die gibt es halt gar nicht mehr. Und ich weiß von einigen, die sich mit dem Gedanken beschäftigen. Und in nicht wenigen Gemeinden gibt es Spannungen, Streit, Spaltung. Und trotzdem will ich heute über die Schönheit der Gemeinde sprechen. Ich musste an ein Märchen denken, das ich als Kind mal gelesen habe, das ihr vermutlich auch alle kennt. Aschenputtel. Da ist die missachtete Stieftochter, gut genug für die Drecksarbeiten im Haus, geschunden und misshandelt. Und dieses Aschenputtel wird die Frau des Prinzen, die königliche Braut. Und die missgünstigen Stiefschwestern schauen in die Röhre. Aber der Königssohn hat sich in sie, in das Aschenputtel, verliebt. Ein wunderschönes Märchen, ein Wunschtraum, Illusion, nicht Wirklichkeit. Denn wir wissen, Märchen beschreiben Sehnsüchte, Träume, Wünsche, die im allgemeinen Leben nie in Erfüllung gehen. Aber es gibt so ein Aschenputtel, eine missachtete, geschundene Frau, auf die viele herabsehen, die heute viele gar nicht mehr so ernst nehmen, ja, verspotten. Und die sich auch selbst überwiegend so mehr in der Defensive befindet. Eine Frau, deren unglaubliche Schönheit irgendwie unter Lumpen versteckt scheint. Eine Frau, die sicher sein kann, dass ein Königssohn sie mit unbeschreiblicher Hartnäckigkeit liebt. Kennt ihr diese Frau? Wisst ihr, wer diese Frau ist? Die Gemeinde. Das ist die Gemeinde. Die Bibel benutzt ja viele Bilder, also die hatten da in der Brüdergemeinde Lemgo 10, ich kriege sie jetzt alle nicht mehr hin, also Tempel, Acker, Pfeil, Familie. Und das letzte Bild, das war mein Predigtthema, und das ist vermutlich wohl das schönste Bild der Bibel für die Gemeinde, ist das Bild der Braut. Die Gemeinde als Braut Christi. Die Gemeinde, die Braut und Jesus, der Bräutigam. Ich habe ja gesagt, von daher passt das auch schön zu dem heutigen Sonntag. Es war mir eine Freude, dass ich die kleine Jette segnen durfte und weil ich mich eben noch dankbar auch an diese Trauung erinnere. war eine besonders schöne Trauung, eine besonders schöne Hochzeitsfeier. Ich darf sagen, ohne Übertreibung, eine der schönsten, die ich oder die wir als Ehepaar, wir waren ja auch Gäste, erlebt haben. Aber ich habe ja im Laufe meiner rund 40 Jahre Gemeindepastor manche Trauungen erlebt. Und das war immer spannend und aufregend, auch für mich als Pastor, den Gottesdienst zu leiten und zu gestalten. Es war immer ein ganz spannender Moment. Früher war das ja meistens so, dass das Brautpaar in die Kirche einzog, da meistens noch der Pastor. Da hatte ich immer den Eindruck, ich stand schon einigen Fotografen im Weg, die schon vorher fotografieren wollten. Denn, und das ist heute oft noch spannender, ich glaube, so war das bei euch ja auch, ich stand mit Abi vorne am Altar und Sabrina wurde hereingebracht von ihrem Vater. Nicht? So ist das heute auch eine schöne Sitte. Und dann ist das ein ganz aufregender Moment für den Bräutigam und natürlich auch für die versammelte Gemeinde. Das ist schon so der erste Höhepunkt bei der Trauung, bei diesem Gottesdienst. Alle schauen auf die Braut. Und gar nicht auf den Bräutigam, für den die Braut sich ja so schön gemacht hatte. Aber alle schauen auf die Braut. Und der Bräutigam, der steht vorne bereit, um seine wunderschöne Braut, Frau in Empfang zu nehmen. Sein Puls geht vermutlich hoch, obwohl er wie festgefroren dort steht. Manchmal schlottern auch die Knie, er schwitzt vor Aufregung. Und endlich ist sie da, seine Braut, seine Frau. Es gibt ja da im Epheserbrief eine Stelle, die viele von euch sicherlich schon gehört, natürlich wohl auch gelesen haben, aber vor allen Dingen gehört haben bei Hochzeitspredigten. Da wendet sich nämlich Paulus an die Ehemänner. Er ruft sie dazu auf, ihre Frauen zu lieben und zu versorgen, und zwar so, wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat. Es ist ein Text, der sich vor allen Dingen mit dem Verhalten der Ehemänner ihren Frauen gegenüber beschäftigt. Gleichzeitig sagt aber gerade dieser Text aus dem Epheserbrief sehr viel über die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde. Lesen wir doch heute Morgen diese Verse aus Epheser 5, Vers 25 bis 27, einmal aus dieser anderen Perspektive. Hört mal jetzt nicht hin, was der Text den Männern sagt, auch ihr Frauen, hört mal jetzt heute nicht, was den Männern gesagt wird, sondern lasst uns alle gemeinsam hören auf das, was dieser Text über Jesus und seine Braut, die Gemeinde, sagt. Ich lese die Verse Epheser 5, 25 bis 27 nach der Übersetzung, nach der neuen Genfer Übersetzung. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Und jetzt der entscheidende Vers. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Wir stellen fest, diese Braut, die Gemeinde, ist nicht aus sich selbst heraus schön. Normalerweise ist das so, dass Männer sich, heute ist das ja auch anders, dass nicht nur die Männer sich eine Frau aussuchen, manchmal sind es ja auch die Frauen, die sich den Mann aussuchen. Aber bei den Männern ist es normalerweise so, dass sie beeindruckt sind von der Schönheit einer Frau, der äußeren und auch der inneren Schönheit einer Frau. Bei Jesus ist das anders. Seine Braut hat nichts Schönes, hatte und hat nichts Schönes. Und auch nichts Liebenswertes, gemessen an ihrem Äußeren und auch ihrem Verhalten. Aber Jesus macht sie zu etwas Schönem und zu etwas Liebenswertem. Durch seine bedingungslose Liebe wurde sie zu seiner Braut, zu etwas Schönem. Niemand von uns gehört zur Gemeinde, weil er so schön ist oder so toll ist, weil Gott so beeindruckt ist von ihm. Jeder von uns war total erbärmlich, darum hat sich Jesus über uns erbarmt. und Gnade erwiesen. Und nun können wir zurückschauen und sehen, Jesus ist dabei, etwas Schönes aus uns zu machen. Noch einmal, Jesus liebt seine Gemeinde nicht, weil sie so schön, so rein, so heilig ist. Nein, weil Jesus die Gemeinde liebt, wurde sie heilig, wird sie schön und rein. Und wie geschieht das? Wie tut er das? Vers 26. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. In der Luther-Übersetzung steht, durch das Wasserbad des Wortes. Das Wort Gottes, das wir lesen und das wir in jedem Gottesdienst verkündigen, dieses Wort Gottes hat wirklich die Wirkung wie ein Wasserbad, wie eine Dusche, wie ein Bad, durch das wir rein werden. Deshalb ist Gottes Wort so wichtig. Ich sage das immer wieder Freunden, die auf dem Weg sind zum Glauben oder die vielleicht noch dem Glauben über distanziert sind, sage ich immer, lest die Bibel. Am besten das Neue Testament, die ersten, die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Da lernt ihr Jesus kennen. Also wenn du Jesus kennenlernen willst, dann musst du die Bibel lesen, das Neue Testament. Und wenn du Jesus erfahren willst, dann musst du beten. Dann musst du dich öffnen. Und wenn ein Mensch sagt, Herr, komm in mein Leben, dann kann und wird er das erleben. Und dann geschieht das, was Johannes in seinem Evangelium, Kapitel 1, Vers 12 schreibt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und als Kinder Gottes, als Gemeinde insgesamt, werden wir dann zur Braut und werden die Braut Jesu. Es ist kaum zu glauben, aber die Gemeinde ist diese Braut, die am Ende dieser Zeiten in unvergleichlicher Herrlichkeit vor Gott stehen wird. Aschenputtel und der Prinz, in diesem Fall kein Märchen, sondern Wirklichkeit. Die Gemeinde wird in der Bibel beschrieben als wunderschöne Braut. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Bräutigam, wird sie heimholen. Wir werden ja jetzt im Advent nicht nur an die Vorweihnachtszeit erinnert, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, sondern wir erinnern uns als Gemeinde, dass Jesus versprochen hat, dass er wiederkommen wird und dass er die Gemeinde, die Braut, heimholt wie ein Bräutigam. Als am 11. September 2001 die Flugzeuge in das World Trade Center einschlugen, als diese Schreckensbilder um die Welt gingen, sagte ein bekannter amerikanischer Theologe, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und je länger, je mehr bin ich davon überzeugt, dass er recht hat. In den letzten Jahren, Monaten, ja in den letzten Wochen, auch seit dem 7. Oktober, sehen wir immer mehr Schreckensbilder. Man kann sie bald gar nicht verkraften. Und namhafte Politiker sprechen in diesen Tagen davon, dass unsere Welt aus den Fugen geraten ist. Ja, diese Welt ist durch kein Programm zu retten. Kein militärisches Eingreifen sichert letztlich den Frieden. Keine Entwicklungshilfe nimmt den Hass aus den Herzen. Aber in der Apostelgeschichte 2 lesen wir von der ersten Gemeinde. Wie diese erste frühe Gemeinde sich versammelt hat. Und dass diese frühe Gemeinde die Welt veränderte. Weil das gemeinsame Leben der Christen so ganz anders war. Täglich kamen damals Menschen zur Gemeinde hinzu, Kapitel 2, Vers 47, sie standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen, in hohem Ansehen. Heute würde man neudeutsch sagen, die Gemeinde hatte Relevanz. Wir sprechen ja heute oft auch von relevanter Gemeinde oder wie wird Gemeinde relevant. Diese Gemeinde stand in hohem Ansehen. Das ist mein Traum von Gemeinde. dass noch einmal in unseren Städten, in unserem Land das geschieht, was vor fast 2000 Jahren in Jerusalem geschehen ist. Eine Bewegung erfasst die Menschen, eine Bewegung, die dann nicht nur diese Menschen verändert, sondern dann auch die Gesellschaft verändert, die uns verändert. Nicht immer neue Parolen, leere Versprechen, keine Strohfeuer der Seele, sondern eine Verkündigung in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Aber bis dahin muss noch einiges passieren. Zunächst müssen wohl manche Träume zerbrechen. Wir haben ja alle so unsere Vorstellungen und Träume von der idealen Gemeinde in unserem Kopf. Wenn eine Gemeinde sehr klein ist und noch klein bleibt, dann denkt man, das kann doch nicht sein. Die muss größer werden und die sollte größer werden. Und wenn das so ist, dann hinterfragt man, hat die Gemeindeleitung da Vollmacht, oder wenn da ein Hauptamtlicher ist, ein Pastor, wo ist die Vollmacht des Pastors? Da kommt doch keiner dazu. Woran liegt das? Ist die Gemeinde zu groß? Dann sollte sie kleiner sein. Man kennt sich ja gar nicht mehr. Früher war es so kuschelig, so familiär, und heute wuselt alles durcheinander. Am letzten Sonntag traf ich noch einen Pastor aus einer anderen Freikirche, der seine ganze Dienstzeit 38 Jahre in einer Großstadt war und dessen Dienst Gott schon wirklich auch sichtbar gesegnet hat in der Gestalt, dass eine ganz normale Gemeinde von 100 Mitgliedern im Laufe der Jahre auf 800 Mitglieder anwuchs. Das war eigentlich eine tolle Sache, ne? Und der sagte, das war für mich einer der heikelsten Punkte in unserer Gemeindegeschichte, dass Menschen die Gemeinde verlassen haben, diese wachsende Gemeinde auf 800, dass Menschen die Gemeinde verlassen haben mit dem Argument, sie ist ihnen zu groß. Und er sagt, da könnte ich weinen. Also so ein Wachstum habe ich nicht erlebt, aber in einer Gemeinde habe ich es auch erleben dürfen. Da haben wir viel Gästegottesdienst gemacht, dass auch tatsächlich viele Gäste kamen, Menschen zum Glauben gekommen sind, auch Gäste in unsere Bibelgesprächsgruppen kamen. Damals nannten wir das GBS, Gemeinde Bibelschule, im Grunde genommen sowas wie ein Hauskreis. Ich habe das immer in den Gemeinden im Gemeindezentrum gemacht und ich selbst konnte ja nicht in allen Gruppen sein. Ich habe auch bewusst nie eine Gruppe geleitet, sondern war jede Woche in einer anderen Gruppe. Aber ich habe jeden Abend dann auch natürlich am Anfang eine kurze Einleitung gemacht, aber dann am Schluss im Foyer mich von den Leuten verabschiedet. Ich bin immer ein Freund von Statistik gewesen. Ich habe dann gefragt, wie viele Leute wart ihr, und auch manchmal ganz kurz, wie lief so, wie war's. Und ich werde nie vergessen, dann kamen einige runter, war oben, hatten wir auch noch so einen Gruppenraum. Und dann frage ich die so, wie war es denn heute so bei euch? Und die Frau, die strahlte und sagte, es war richtig schön. Heute waren mal keine Gäste da. Wir waren so ganz unter uns. Ich habe gedacht, geht's noch? Ja, die Gemeinde erinnert mich wirklich manchmal mehr an Aschenputtel als an eine Königin. Wie viele Christen haben sich mit Begeisterung in die Gemeindearbeit gestürzt, aber mit den Jahren hat sie eine schleichende Müdigkeit erfasst. Was ist eigentlich Gemeinde? Was kennzeichnet das gemeinsame christliche Leben? Wie gesagt, wir alle haben so unsere Vorstellungen von einer idealeren Gemeinde und leiden unter unserem Aschenputteldasein. Die schillernde Welt unserer Visionen und Träume wird erbarmungslos eingeholt von ganz gewöhnlichem Alltag. Unsere Träume und Vorstellungen von der Gemeinde werden enttäuscht, ganz bestimmt. Und wisst ihr was? Das ist auch gut so. Der gnädige Gott enttäuscht uns. Er befreit uns von einer Täuschung. Er enttäuscht uns, so wie man etwas entfärbt, also von der Farbe befreit, so werden wir enttäuscht. Gott befreit uns von einer Täuschung, von falschen Vorstellungen, die uns die Wirklichkeit Gottes in seiner Gemeinde verfehlen lassen. Wie gesagt, wir leben alle mit Wunschbildern von der Gemeinde. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hat manche gute Bücher geschrieben, unter anderem ein sehr lesenswertes Buch mit dem Titel Gemeinsames Leben. Gemeinsames Leben. Und da spricht er von natürlich auch den Schwierigkeiten, aber auch von dem Reichtum des gemeinsamen Lebens der Christen, also als Gemeinde. Und darin schreibt er, wer seine Vorstellung von Gemeinde mehr liebt als die Gemeinde selbst, der zerstört jede christliche Gemeinschaft. Wer seine Vorstellung von Gemeinde mehr liebt als die Gemeinde selbst, der zerstört jede christliche Gemeinschaft. Gemeinde ist kein Wunschtraum, sondern Wirklichkeit. Was ist eigentlich das Besondere? Oder man würde heute auch sagen, jetzt in der Wirtschaft, glaube ich, spricht man vom Alleinstellungsmerkmal, von einem Produkt, das nur diese Firma herausgibt, das es nur in dieser Firma gibt. Was ist das Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde? Egal wie groß oder wie klein, egal wie reich oder wie arm eine Gemeinde ist, eins macht jede Gemeinde und jede Zusammenkunft der Gemeinde einzigartig, wertvoll und spannend. Wisst ihr, was das ist? Die Gegenwart Jesu. Er hat versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Und deshalb freuen wir uns als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen. Nicht nur, weil da liebe und nette Menschen sind meistens, sondern das Entscheidende ist, dass Jesus versprochen hat, dabei zu sein. Vielleicht müssen wir diese Tatsache, diese Wirklichkeit der Gemeinde ganz neu begreifen. Der Bräutigam ist schon unter uns. Jesus ist in unserer Mitte. Er wohnt mitten unter uns. Was bedeutet das für die Gemeinde? Die Gemeinde ist nicht eine Gruppe von Menschen, die etwas verwirklichen müssen, sondern sie besteht aus Menschen, die sich um den versammeln, der Wirklichkeit ist, nämlich Jesus Christus. Noch einmal, weil dieser Satz so wichtig ist. Die Gemeinde ist nicht eine Gruppe von Menschen, die etwas verwirklichen müssen, sondern besteht aus Menschen, die sich um den versammeln, der Wirklichkeit ist, nämlich Jesus Christus, unser Herr. Er ist unsere Rettung. Er ist die Mitte seiner Gemeinde und er wird dafür sorgen, dass sie nicht untergeht. Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 27, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus tut es. Er ist der Herr. Nicht irgendeine Aktion, nicht irgendein Programm rettet oder erneuert eine Gemeinde, sondern die Freude über Jesus, die Freude der Braut über den Bräutigam, die Freude über das Geschenk seiner Gegenwart. Bei einem Bericht über eine chinesische Gemeinde ist mir das ganz neu deutlich geworden. In China war es ja, ich meine, das ist heute auch noch immer schwierig, aber unter Mao Zedong war es noch schwieriger, da war es jahrzehntelang verboten, Gottesdienste abzuhalten. Die Gemeinde Jesu wurde nicht wahrgenommen, die Kirchen wurden umgewandelt in Parteihäuser, Tanzlokale, Sporthallen oder Kinos. Und als nach dem Tode Maos sich die Verhältnisse änderten und es langsam wieder möglich wurde, öffentliche Gottesdienste abzuhalten, waren sie hoffnungslos überfüllt. Ein Mitarbeiter einer Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmert, berichtet von seinem ersten Besuch eines solchen chinesischen Gottesdienstes nach Öffnung der Grenzen. Ich zitiere. Schon um 3 Uhr morgens waren die Ersten gekommen. Stunden vor Beginn gab es ein Verkehrschaos wegen der Menschenmengen. Ein großer Teil der Leute bekamen in der Kirche gar keinen Platz mehr. Da stand ich nun mitten unter Hunderten von Menschen und folgte dem Gottesdienst. Und er berichtet weiter, meine Gedanken gingen zurück zu der Frau, die ich vor ein paar Tagen getroffen hatte. 23 Jahre hat sie in den Gefängnissen für Christus gelitten und doch strahlend im Geiste. Und dann diese vielen Menschen, die Gott unter heißen Tränen anbeteten. Da war sie wieder die Frage, warum? Warum tut ihr das? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als in die Kirche zu gehen? Warum setzt ihr Karriere, Gesundheit und Leben aufs Spiel? Und wieder gab es nur eine Antwort. Jesus selbst ist es, dessen Liebe ein Feuer in den Herzen der Gläubigen brennt. Meine Lieben, Gemeinde ist kein Wunschtraum, dem wir ein Leben lang hinterherjagen. Gemeinde ist wirklich, weil er unser Herr wirklich ist, weil er in unserer Mitte der auferstandene Christus ist. Haltet das fest, gebt das niemals auf. Gemeinde ist ein unglaubliches Geschenk an uns Menschen. Freut euch über eure Gemeinde, auch wenn sie noch nicht das Kleid der Königin trägt. Aber unter dem Aschenputtel Äußerem verbirgt sich die Braut des Königs. Die Wirklichkeit der Gemeinde ist ein Wunder, über das wir uns hier und jetzt freuen dürfen. Wir sind die Braut und er ist der Bräutigam. Und deshalb freue ich mich über jede Gemeinde und ich freue mich über jeden Gottesdienst. Auch wenn ich jeden Sonntag woanders in einer Gemeinde bin, das ist auch interessant. Es ist immer wieder dieses Erlebnis, Jesus ist dort in der Mitte. Und Jesus ist der Grund und die Ursache, warum sich Gemeinde versammelt. Und deshalb war ich immer wieder gern Gemeindepastor. Und ich habe es oft bekannt, weil ich Jesus liebe, liebe ich meine Gemeinde. Und deshalb bin ich auch heute noch gern unterwegs in Gemeinden, weil ich Jesus liebe. Und weil ich dort Jesus erlebe. Ich weiß aber auch, wie gesagt, ich war lang genug Gemeindepastor, Gemeinde ist nicht vollkommen. Denn wie soll die das? Ich habe ja dann auch immer dazugehört. Und ihr auch, du auch. Gemeinde besteht aus unvollkommenen Menschen. Und deshalb menschelt's hier und da mal mehr, mal weniger. Gemeinde besteht aus unvollkommenen Menschen. Aber er, unser Herr, ist mittendrin. Und das ist die geistliche Wirklichkeit, die wir oft aus dem Auge verlieren. Das ist Wirklichkeit und nicht Traum. Ich denke an manche Gemeindestunden. Wir hatten bei uns, oder eigentlich in allen Gemeinden, wo ich war, auch die gute Gepflogenheit. Ich war jetzt mal irgendwo in einer Gemeinde, irgendwo, da ist eine Gemeindestunde wie so eine Vereinsversammlung. Also wir haben auch immer gesungen in der Gemeindestunde. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Und es gab so fast so ein Gemeindestundenlied. Wir haben immer gesungen, ein Lied, steht auch, jetzt auch noch in dem neuen Feiern und Loben, steht also eigentlich in allen freikirchlichen Gemeindeliederbüchern. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde. Von Ewigkeit bist du gelegt. Also das Lied erinnert daran, Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde. Und ich habe mich auch gerade in manchen Gemeindestunden getröstet an der dritten Strophe. Da heißt es nämlich in einem Satz, wohl mögen Stürme drüber gehen, es wird dies alles überstehen. Und noch mehr tröstet und mit Freude erfüllt mich die letzte Strophe. Herr Jesus, Grundstein der Gemeinde, du wirst zu ewiger Herrlichkeit, sie wunderbar dereinst, noch nicht jetzt leider, sie wunderbar dereinst vollenden, trotz Not und Nacht und Kampf und Streit, sodass sie wird am Ende sein, ganz heilig, fleckenlos und rein. Und von dieser Vollendung der Gemeinde ist auch im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, die Rede. Ich lese nur einen Vers aus Offenbarung 19, Vers 7. Da heißt es, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Schon hier und jetzt freuen wir uns über die Gegenwart Jesu, des Bräutigams. Aber dann, wenn Jesus wiederkommt, bei der Hochzeit des Lammes, dann werden wir, so schreibt jetzt Johannes in seinem Brief, dann werden wir ihn sehen, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Das ist ja jetzt auch die Spannung unseres Glaubens, dass wir einem Unsichtbaren folgen. Aber dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und Petrus schreibt in seinem ersten Brief im ersten Kapitel von dieser Begegnung: Wir werden uns freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn wir das Ziel unseres Glaubens erlangen, nämlich der Seelenseligkeit. Die Schönheit der Gemeinde ist allein begründet durch die Tatsache, dass Jesus Christus sie zu seiner Braut gemacht hat. Und wie ich schon sagte, zugegeben, sie gleicht manchmal noch über weite Strecken Aschenputtel, bevor der Prinz sie geheiratet hat. Aber sie ist und bleibt die Braut. Und wir sind eingeladen, dabei zu sein, wenn die Hochzeit ansteht. Und ich hoffe, du bist dabei, wenn Jesus wiederkommt und seine Braut heimholt. Auf der letzten Seite der Bibel heißt es in Offenbarung 22, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Amen.